Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Heute nehmen wir uns eine Methode aus der Psychotherapie mal genauer vor, die vielleicht nicht jeder kennt, aber die es ziemlich in sich hat. Das Emotion Tracking.
Hallo, ja, eine spannende Sache.
Sie haben uns dazu ja einen, wie ich finde, sehr aufschlussreichen Artikel von Sulz und Schreiner mitgebracht aus der Zeitschrift Psychotherapie.
Genau den. Der bringt es ziemlich gut auf den Punkt.
Man kennt das ja vielleicht. Manchmal redet man in Therapien viel, man analysiert, versteht die Zusammenhänge super mit dem Kopf, aber das Gefühl, das hinkt irgendwie hinterher.
Mhm.
Oder schlimmer noch, man kommt gar nicht erst an die Emotionen ran, die so unter der Oberfläche brodeln, wissen Sie, die vielleicht nur ganz kurz aufblitzen. Kennen Sie das, dieses Gefühl, ja, festzustecken, obwohl man doch eigentlich alles verstanden hat?
Absolut. Genau das ist der Punkt, an dem Emotionstracking ansetzt. Sulz und Schreiner beschreiben das ja auch, dass selbst so bewährte Therapien wie DBT oder Schematherapie, die ja oft bei starken Gefühlsausbrüchen so helfen sollen.
Ja, die kennt man ja eher.
Richtig. Dass die aber manchmal Schwierigkeiten haben, diese ganz subtilen, ja vielleicht nur Millisekunden andauernden oder kaum spürbaren Gefühle wirklich zu packen. Und genau diese Gefühle sind aber oft der Schlüssel, der eigentliche Kern von ungelösten Themen.
Okay. Also packen wir das jetzt gemeinsam aus. Unsere Mission heute, basierend auf diesem Artikel: Was genau ist dieses Emotion Tracking? Wie funktioniert das praktisch, dieses Aufspüren von verborgenen Gefühlen?
Mhm.
Und warum argumentieren die Autoren so, ja fast leidenschaftlich dafür, dass diese Fähigkeit eigentlich in jeder Psychotherapie eine wichtige Rolle spielen sollte?
Also im Grunde ist Emotion Tracking eine Weiterentwicklung und auch eine Anpassung des Microtracking. Das kommt ursprünglich von Albert Pesso, einem ziemlichen Pionier der körperorientierten Psychotherapie.
Ah, Pesso, ja.
Genau. Und wichtig ist, es ist keine komplett neue Therapieschule, sondern eher eine sehr spezifische Technik. Eine Art der Gesprächsführung, die man in verschiedenen Ansätzen, also kognitiv-behavioral oder auch psychodynamisch, gut integrieren kann.
Also eher ein Werkzeug im therapeutischen Koffer, keine ganz eigene Werkstatt sozusagen. Aber Sie haben erwähnt, es gehört zu einem größeren Konzept.
Richtig, genau. Es ist ein zentraler Baustein der mentalisierungsfördernden Verhaltenstherapie, kurz MWT.
MWT, okay.
Mentalisierung heißt ja, vereinfacht gesagt, die Fähigkeit, über eigene und fremde Gefühle, Gedanken, Absichten nachzudenken und sie zu verstehen. Und die MVT, die integriert da verschiedene Ansätze, unter anderem eben Pesso und auch Peter Fonagy, und nutzt auch entwicklungspsychologische Ideen, zum Beispiel von Piaget.
Mhm.
Das Ziel ist halt, diese Mentalisierungsfähigkeit durch sehr, ja, erfahrungsnahe Techniken zu fördern. Und da ist Emotion Tracking ein Kernstück.
Okay, hier wird es wirklich spannend. Es geht also nicht nur darum, über Gefühle zu reden, sondern sie quasi im Moment ihres Entstehens aufzuspüren, sie spürbar zu machen.
Genau.
Ihre Auslöser zu verstehen und dann auch die dahinterliegenden, oft eher frustrierten Bedürfnisse zu erkennen. Gerade bei den Gefühlen, die sich eben nicht so lautstark bemerkbar machen, die eher leise sind.
Exakt. Die sonst vielleicht untergehen.
Wie läuft es denn konkret ab? Stellen wir uns mal eine Therapiesitzung vor. Der Patient erzählt etwas, vielleicht was Belastendes. Worauf achtet der Therapeut dann ganz genau?
Also der Therapeut hört natürlich dem Inhalt zu, klar. Aber der Fokus liegt ganz, ganz stark auf der nonverbalen Ebene. Er sucht nach sogenannten somatischen Markern.
Somatische Marker, okay.
Ja, das sind winzige, oft unwillkürliche körperliche Signale. Vielleicht ein Zucken im Mundwinkel, eine minimale Veränderung der Hautfarbe, eine kaum sichtbare Verspannung der Schultern, eine Veränderung im Tonfall oder in der Atmung.
Wow, also wirklich kleinste Details.
Ganz genau. Und diese Marker sind oft Vorboten eines Gefühls, manchmal sogar bevor die Person selbst das Gefühl überhaupt bewusst wahrnimmt.
Das ist ja fast wie Detektivarbeit auf der Körperebene.
Ein bisschen schon, ja. Der Kernprozess, den Sulz und Schreiner da beschreiben, auch wenn es im Detail eine, glaube ich, 15-Schritte-Anleitung gibt, den kann man aber gut in drei Hauptphasen zusammenfassen.
Okay, das hilft. Phase 1.
Phase 1. Gefühl und Kontext erkennen. Der Therapeut nimmt so ein Signal wahr, sieht zum Beispiel einen ganz flüchtigen Ausdruck von Traurigkeit im Gesicht und spiegelt dieses Gefühl dann zusammen mit dem unmittelbaren Auslöser.
Ah, beides zusammen.
Ja, das ist wichtig. Zum Beispiel, Gerade als Sie erzählen, wie Ihr Vater Ihre Einladung damals abgelehnt hat, sehe ich einen Moment tiefer Traurigkeit in Ihren Augen. Also das Gefühl benennen, Traurigkeit, und den Kontext herstellen, als Sie sich an die Ablehnung erinnern.
Okay.
Das Spiegeln des Gefühls gibt dem Patienten das Gefühl, wirklich gesehen zu werden. Und die Verbindung zum Kontext, die aktiviert das Verstehen, also den präfrontalen Kortex, unser Denk- und Planungszentrum im Gehirn.
Verstanden. Das Gefühl wird sichtbar gemacht mit dem Auslöser verbunden. Und dann? Was kommt als nächstes?
Dann kommt Phase 2, das Antidot spüren und aussprechen. Und das ist jetzt der, ja, vielleicht überraschendste Schritt.
Das Antidot, das Gegengift?
Genau, so nennen die Autoren das. Der Therapeut versetzt sich empathisch in die Situation von damals und versucht zu erspüren, was hätte der Patient in diesem Moment stattdessen gebraucht? Was wäre das heilsame Gegengift für diese schmerzhafte Erfahrung gewesen?
Okay.
Im Beispiel von vorhin könnte der Therapeut dann vielleicht ganz vorsichtig formulieren: Es klingt, als hätten Sie sich damals so sehr gewünscht, als hätten Sie es gebraucht, dass Ihr Vater sich über die Einladung freut und Sie annimmt.
Moment mal, aber ist das nicht sehr interpretativ? Woher weiß der Therapeut denn so genau, was das richtige Antidot ist? Wirkt das nicht vielleicht auch bevormundend?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist eben keine Deutung im klassischen Sinne. Es ist mehr ein empathisches Angebot, das aus dem genauen Hinhören und Mitfühlen entsteht. Und ganz entscheidend, der Therapeut bietet es immer als Hypothese an.
Ah, okay.
Er überprüft die Reaktion. Der Patient hat immer das letzte Wort und korrigiert, wenn es nicht passt. Es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern darum, einen Raum zu öffnen für dieses unbefriedigte Bedürfnis. Die Autoren betonen da auch eine fehlerfreundliche Haltung. Man darf sich da auch mal irren.
Verstanden. Es ist ein Angebot, kein Diktat. Und was passiert, wenn dieses Antidot dann passt, wenn es stimmig ist?
Das führt dann zu Phase 3. Das neue Gefühl validieren. Wenn das Antidot stimmig ist, löst das Aussprechen beim Patienten oft eine unmittelbare positive Reaktion aus. Das kann emotional und körperlich sein. Erleichterung, ein tiefer Seufzer, ein Lächeln, ein sichtbares Aufhellen der Gesichtszüge, manchmal auch Tränen der Rührung. Und dieses neu entstandene positive Gefühl wird vom Therapeuten dann ebenfalls wahrgenommen, benannt und gewürdigt. Also zum Beispiel: Ah, ich sehe, wie sich bei dem Gedanken, dass er sich gefreut hätte, etwas in Ihnen entspannt. Das hätte sich gut angefühlt, oder?
Okay.
Dieses Validieren, dieses Bestätigen, das verankert die positive Erfahrung.
Das klingt nach einem sehr, ja, feinfühligen Tanz. Man muss also extrem präsent sein, genau beobachten und mitfühlen können.
Absolut.
Die Quelle sagt ja auch, wie wichtig es ist, dem Patienten zu folgen, nicht zu drängen und vor allem keine Warum-Fragen zu stellen. Warum eigentlich nicht? Was ist an Warum so problematisch?
Weil Warum-Fragen uns oft direkt aus dem Fühlen heraus katapultieren. Sie bringen uns sofort ins rationale Analysieren, ins Erklären.
Ah ja, stimmt.
Emotionstracking will aber gerade im emotionalen Erleben bleiben, im Hier und Jetzt der aufkommenden Gefühle und Körperreaktionen. Es geht ums Spüren, nicht primär ums kognitive Erklären in dem Moment.
Okay, das leuchtet ein. Um das alles noch greifbarer zu machen, im Artikel gibt es ja das Fallbeispiel von Frau N. Können Sie uns das vielleicht kurz schildern? Das hilft sicher.
Ja, sehr gerne. Also, Frau N., 35 Jahre alt, beruflich erfolgreich, aber unglücklich in ihren Beziehungen. Sie wiederholt da oft ein schmerzhaftes Muster, das sie stark an die Beziehung zu ihrem Vater erinnert.
Mhm.
Sie beschreibt, dass sie sich von ihm emotional, ja, fast ausgebeutet gefühlt hat. Sie musste ihm als Kind sehr viel Zuwendung und Bestätigung geben, bekam aber umgekehrt selbst nicht die emotionale Unterstützung, die sie eigentlich gebraucht hätte.
So eine Art Parentifizierung, also Rollentausch.
Genau das, ja. Das Kind muss quasi Elternfunktionen übernehmen. Sehr belastend.
Und wie wurde Emotionstracking bei ihr dann konkret angewendet?
Der Therapeut hat zuerst ihre tiefe Traurigkeit gespiegelt, diesen Schmerz über das Defizit. Etwa so: Es tut Ihnen unendlich weh, wenn Sie daran denken, dass Sie von ihm nicht das bekommen haben, was Sie als Kind so dringend gebraucht hätten. Worauf Frau N. dann auch mit Tränen reagiert hat.
Okay, die Traurigkeit wurde gesehen.
Ja. Dann aber bemerkte der Therapeut auch Anzeichen von Ärger. in ihrem Gesicht, in der Stimme, und er sprach das an. Sie erkennen jetzt, dass das nicht in Ordnung war. Und es macht sie richtig wütend, dass er sich von ihnen als Kind etwas genommen hat, statt ihnen zu geben.
Also auch die Wut wurde wahrgenommen und benannt.
Ganz genau. Und dann wurde diese Wut auch körperlich exploriert. So nach dem Motto, wo spüren Sie diese Wut im Körper? Was möchte diese Wut am liebsten tun?
Und was wollte sie tun?
Es folgte dann eine angeleitete, aber rein symbolische Wutexposition. Frau N. hat sich vorgestellt, ihren Vater, der durch einen leeren Stuhl repräsentiert wurde, mit aller Kraft wegzustoßen und ihm ihre Wut auch wirklich auszudrücken. Das war im geschützten Rahmen natürlich erlaubt und auch wichtig für sie.
Das klingt sehr intensiv. Was kam denn nach dieser Wut? Oft kommt ja dann noch was anderes.
Ja, genau. Nach dieser Entladung der Wut kam oft eine tiefere Schicht zum Vorschein, nämlich die darunterliegende Traurigkeit und der Schmerz über diesen Mangel. Frau N. sagte dann unter Tränen etwas wie, er war so bedürftig, ich musste immer für ihn da sein, aber für mich war niemand da, der mich getröstet hat, als ich klein war.
Der ursprüngliche Schmerz kam wieder hoch.
Exakt. Und genau hier kam dann das Antidot ins Spiel. Der Therapeut formulierte behutsam das Bedürfnis. Sie hätten damals so sehr einen Vater gebraucht, der stark ist, der sieht, wie allein sie sich als kleines Mädchen fühlen und der sie einfach mal in den Arm nimmt und tröstet.
Und darauf folgte dann diese ideale Elternübung, von der Sie sprachen.
Ja, zuerst wurde eine andere unterstützende Figur imaginiert, eine Art idealer Onkel, der ihr hätte beistehen können. Und dann wurde ein idealer Vater in die Vorstellung geholt, symbolisiert vielleicht durch einen Stuhl oder ein Kissen.
Und der Therapeut hat dann für diesen idealen Vater gesprochen.
Genau, er hat ihm quasi seine Stimme geliehen und Sätze gesagt, die Frau N. damals so sehr gebraucht hätte. Sowas wie, ich bin für dich da, du musst nicht für mich sorgen, ich sorge für mich und für deine Mutter, du darfst jetzt einfach Kind sein.
Puh, und wie hat Frau N. darauf reagiert? Konnte sie das annehmen?
Ja, sie hat dabei sehr intensive positive Gefühle erlebt. Sie beschrieb, sich gehalten, beschützt, erleichtert, verstanden zu fühlen. Ihr Körper hat sich sichtlich entspannt.
Wow.
Und diese positive Erfahrung, also dieses Gefühl, wie es gewesen wäre, wenn sie bekommen hätte, was sie brauchte, das wurde dann ganz bewusst als innere Ressource verankert. Etwas, woran sie sich erinnern und worauf sie zurückgreifen kann.
Das ist wirklich ein eindrückliches Beispiel. Es zeigt ja richtig diesen Weg vom Schmerz über die Wut zum Bedürfnis und dann zu einer heilsamen, ja, korrigierenden Erfahrung in der Vorstellung. Was lernen wir daraus über den Umgang mit Wut und diese spezielle ideale Elterntechnik?
Beim Umgang mit Wut gilt laut Quelle oft der Grundsatz, Folge der Emotion mit der größten Energie. Ist also starke Wut präsent, kriegt die zuerst Raum.
Okay.
Das kann eben, wie bei Frau N., imaginativ oder auch szenisch geschehen. Wichtig ist die Erlaubnis und die Validierung der Wut im sicheren Rahmen. Ziel ist dabei nicht blinde Aggression, sondern eher ein Gefühl von Genugtuung, von Selbstbehauptung, von wiederhergestellter Grenze.
Und die ideale Elternübung?
Die zielt darauf ab, in der Imagination eine Szene zu erschaffen, in der ideale Bezugspersonen, das müssen nicht immer die Eltern sein, genau das geben, was damals so schmerzlich gefehlt hat. Trost, Schutz, Ermutigung, Bestätigung.
Und das entwickelt der Patient selbst?
Ja, was ist das Entscheidende? Der Therapeut gibt das nicht vor, sondern der Patient entwickelt aus seinem Gefühl heraus, was er braucht und wie diese ideale Figur sein soll. Der Therapeut unterstützt diesen Prozess nur, manchmal eben durch das Leihen der Stimme für die imaginierte Figur. Symbole wie Stühle oder Kissen können helfen, die Erfahrung zu verankern, sie körperlicher zu machen.
Die Autoren betonen aber, und das finde ich auch wichtig zu sagen, dass das kein Reparenting ist. Also keine nachträgliche Umerziehung durch den Therapeuten.
Absolut richtig. Der Therapeut wird nicht zum Ersatzelternteil. Das ist ganz wichtig. Die realen Bedürfnisse von damals können ja nicht mehr in der Realität befriedigt werden. Das ist vorbei.
Okay.
Es geht darum, den Schmerz über diese Nichterfüllung anzuerkennen und zu begleiten. Und dann im Hier und Jetzt eine neue, positive, emotional korrigierende Erfahrung zu ermöglichen. Und diese imaginierte Erfahrung, die kann tatsächlich neuronale Bahnen verändern und alte Wunden ein Stück weit lindern helfen.
Was braucht es denn von Seiten des Therapeuten, um so arbeiten zu können? Das klingt doch nach einer ziemlich anspruchsvollen Aufgabe.
Das ist es auch. Es braucht definitiv Übung und bestimmte Fähigkeiten. Ganz zentral ist die Fähigkeit zur genauen nonverbalen Wahrnehmung, Gesichter, Körperhaltungen, lesen zu können quasi. Empathie ist natürlich grundlegend, aber immer verbunden mit der Bereitschaft, die eigene Wahrnehmung als Angebot zu formulieren und vom Patienten überprüfen zu lassen. So nach dem Motto, ich sehe da etwas in Ihrem Gesicht. Kann das sein, dass da gerade Ärger hochkommt? Wie gesagt, diese fehlerfreundliche Haltung ist essentiell. Man muss bereit sein, auch mal daneben zu liegen.
Und Geduld nehme ich an. Das geht sicher nicht schnell.
Ja, unbedingt Geduld. Und die Fähigkeit, den Prozess bewusst zu verlangsamen. Manchmal muss man den Redefluss vielleicht kurz unterbrechen, um so ein aufblitzendes Gefühl einzufangen, bevor es wieder weg ist. Es geht darum, im gegenwärtigen Moment zu bleiben, im Kontakt mit dem unmittelbaren Erleben.
Sie hatten vorhin auch das markierte Spiegeln erwähnt. Was bedeutet das genau?
Ah ja, das bedeutet, dass der Therapeut zwar empathisch mitfühlt, das Gefühl des Patienten aber bewusst etwas gedämpfter oder anders markiert spiegelt.
Zum Beispiel?
Wenn der Patient zum Beispiel in Wut ausbricht, zeigt der Therapeut Verständnis für die Wut, spiegelt sie vielleicht im Tonfall oder mit einem Wort. Ja, das macht sie wütend, aber er bricht nicht selbst in Wut aus.
Okay, das gibt Sicherheit.
Genau, das gibt dem Patienten Sicherheit. Der Therapeut kann mein Gefühl halten, er wird nicht davon überschwemmt, er bleibt präsent. Und auf einer tieferen Ebene verbindet dieser ganze Prozess ja das Fühlen, also Areale im limbischen System, unserem Emotionszentrum, mit dem Verstehen und Reflektieren im präfrontalen Kortex. Das fördert eben diese Mentalisierungsfähigkeit, die Fähigkeit zur Theory of Mind.
Also das Verständnis für sich selbst und andere.
Genau. Ich spüre etwas und ich kann mit Hilfe verstehen, warum. Ich sehe, du spürst etwas und ich kann versuchen nachzuvollziehen, warum. Das ist eine ganz zentrale Fähigkeit.
Wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen. Emotionstracking ist also eine spezielle Gesprächstechnik, um an schwer zugängliche, oft subtile Emotionen heranzukommen, die dahinterliegenden unerfüllten Bedürfnisse zu identifizieren und dann durch imaginierte, emotional korrigierende Erfahrungen neue, positive Zustände zu schaffen und diese auch zu verankern. Habe ich das so richtig erfasst?
Ja, das trifft den Kern sehr gut. Und Sulz und Schreiner gehen ja noch einen Schritt weiter in ihrem Artikel. Sie argumentieren, dass Emotion Tracking, ähnlich wie die klientenzentrierte Gesprächsführung von Carl Rogers, es ja wurde eigentlich eine grundlegende Kompetenz für alle Psychotherapeuten sein sollte.
Wirklich für alle? Unabhängig von der Schule?
Ja, als Ergänzung zu ihren jeweiligen schulspezifischen Methoden. Sie verweisen da auch auf erste positive Evaluationsstudien und die Wertschätzung durch wirklich renommierte Traumaforscher wie Bessel van der Kolk zum Beispiel.
Okay, das ist schon ein starkes Plädoyer. Das war wirklich eine, ja, intensive Auseinandersetzung mit Emotion Tracking. Wenn wir die Kernbotschaft für Sie als Hörer vielleicht noch einmal bündeln.
Gerne.
Es geht darum, Emotionen, auch die ganz leisen, die flüchtigen, im Moment ihres Entstehens wahrzunehmen, den Auslöser zu finden, das oft schmerzlich vermisste Antidot, also das unerfüllte Bedürfnis, zu erkennen und dann durch gezielte Imagination, wie in dieser idealen Elternübung, eine neue, positive und emotional heilsame Erfahrung zu schaffen.
Und ganz wichtig, der Fokus liegt nicht nur auf dem Problem, sondern eben auch auf dem aktiven Erschaffen und Verankern von positiven Zuständen und Ressourcen.
Genau. Was könnten Sie jetzt aus dieser Vertiefung vielleicht für sich mitnehmen? Vielleicht die Anregung, im eigenen Erleben nicht nur auf die lauten Probleme zu schauen, sondern auch auf die leiseren Signale, die kleinen Gefühlsregungen, die Körperempfindungen, die oft wichtige Botschaften für uns haben. Es zeigt einfach einen Weg, wie die Verbindung von Gefühl, Körper und Verstehen wirklich tiefgreifende Veränderungen anstoßen kann, jenseits der reinen Vernunft.
Und die Quelle, der Artikel, gibt uns da noch einen ziemlich faszinierenden Gedanken mit auf den Weg, finde ich.
Oh ja?
Sie beschreiben, wie eine einzige positive Ausnahmeerfahrung, selbst wenn sie nur imaginiert ist, wie in der Übung, wie die unsere, oft festgefahrenen negativen Erwartungsmuster durchbrechen kann.
Eine einzige.
Ja, sinngemäß schreiben sie. So wie wir unweigerlich auf ein einziges schwarzes Quadrat auf einer sonst weißen Fläche schauen, so können wir eine gemachte positive Ausnahme nicht einfach ignorieren. Sie verändert etwas in unserer Erwartungshaltung.
Das ist ein starkes Bild.
Ja, finde ich auch. Und das führt zu einer spannenden Frage für Sie da draußen. Könnte dieses bewusste Erschaffen solcher positiver Ausnahmen vielleicht durch gezielte Vorstellung positiver Szenarien oder auch durch das bewusste Wahrnehmen und Auskosten kleiner positiver Momente im Alltag, könnte das auch für Sie ein Werkzeug sein, um alte Muster aufzuweichen, die Sie vielleicht belasten?
Ein Gedanke zum Weiterdenken.
Genau. Und vielleicht zum Experimentieren im Kleinen.
Damit sind wir dann am Ende unserer heutigen Erkundung des Emotionstracking. Wir hoffen, diese gemeinsame Auseinandersetzung war für Sie genauso spannend und erhellend wie für uns.
Das hoffe ich auch. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.